Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Folge 9 von Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist auch heute wieder Ben Brümmer. Und an meiner Seite darf ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, hallo Ben und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich.
Ja, ich mich erst. Auch wenn wir heute mal wieder hier die Alleinunterhalter spielen, sage ich mal, heute mal keinen Gast dabei haben, denke ich doch, dass es einiges aufzuarbeiten gibt, was in der Vergangenheit so passiert ist und natürlich auch der Blick voraus, den wir heute wagen wollen, denn auch ja in der Zukunft liegen einige spannende Termine an und ich glaube, wer die letzten Wochen bei Hansa so ein bisschen verfolgt hat, der hat mitbekommen, da war einiges los.
Ist ja eigentlich immer so bei Hansa, ja, nichts Neues, dass viel los ist. Wir haben uns jetzt ein bisschen beschränken müssen, wir können nicht alles bereden und wollen über den Saisonstart, die Torwartentscheidung jetzt nach dem Ausfall von Benjamin Upphoff sprechen. Ja, das alles umfassende Thema der Stürmersuche und des Stürmerproblems. Und dann hast du es schon gesagt, dann steht am Sonntag ja das DFB-Pokalspiel an gegen Hertha. Da wollen wir auch ein bisschen drauf gucken und auch auf die Pokalgeschichte des FC Hansa.
Ja, auch schon einige spannende Schlachten, die da geschlagen wurden. Aber fangen wir erstmal an. Die ersten beiden Saisonspiele in der dritten Liga liegen hinter dem FCH. Und ich sag mal so, ja, ist jetzt nicht ganz das Gelbe vom Ei.
Nee, das dürften sich alle anders vorgestellt haben. Ein Punkt aus zwei Spielen, dementsprechend fünf liegen lassen. Hansa hatte genug Chancen in beiden Spielen, um da mehr zu holen. Und am Ende gab es dann eben nur diesen einen Punkt. Damit ist sicherlich niemand zufrieden und kann niemand zufrieden sein.
Das stimmt, wobei man ja sagen muss, die Jungs haben ja gar nicht jetzt so schlechte Auftritte gezeigt, sondern es war ja eigentlich ganz ordentlich, aber mal wieder hat es ja eine Chancenverwertung gehapert, wenn ich mich an das Spiel zurückerinnere gegen Stuttgart 2. Erstmal muss es ja eine extreme Motivation gewesen sein, als die Spieler ins Stadion eingelaufen sind und diese ja enorme Choreo gesehen haben, die über das ganze Stadion ging. Da waren ja alle Tribünen involviert, vor allem aber die Nord-, Ost- und Südtribüne natürlich. Das war schon echt Wahnsinn. Da hast du auch gestaunt, oder?
Auf alle Fälle. Also mit Superlativen sollte man ja immer vorsichtig sein und ich habe auch versucht, vorsichtig zu sein, aber ich habe ja das extra Stück zur Choreografie geschrieben und das war auf alle Fälle beeindruckend und ich denke einmalig im Stadion, auch wenn ich natürlich nicht die Jahrzehnte seit 54 kenne, aber seit kurz vor der Wende bin ich im Stadion dabei als kleiner Steppke und das habe ich noch nie gesehen, dass das ganze Stadion mitmacht in die blau-weiß roten Farben gehüllt ist und ja, also das war wirklich beeindruckend und Gänsehaut. Dazu halt dann das Mitsingen. Wie gesagt, da kriegt man schon beim Reden hier auch wieder Gänsehaut, auch wenn man natürlich ein bisschen Distanz haben muss als Journalist.
Schöne Erpelpelle. Ja, ich glaube, einmal gab es ja schon mal so eine große Choreo. Ich glaube, das war das 50-jährige Vereinsjubiläum, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Da gab es ja auch schon mal so eine Choreo über das gesamte Stadion. Aber das war jetzt nochmal besonders beeindruckend, fand ich allgemein. Diese Banner, die da hochgezogen wurden, dieser große Schriftzug, das, wie du schon sagst, das war wirklich so ein Gänsehautmoment und da musste man sich wirklich konzentrieren. Ich habe an dem Tag habe ich den Live-Ticker der Ostsee-Zeitung betreut und eigentlich muss man ja dann da zusehen, dass man schreibt und alles irgendwie live mitkriegt, aber da musste ich mich auch zwischendurch echt mal wachrütteln, weil das war so ein Staunen. Man hat so ins Stadion geguckt und war einfach so ein bisschen baff.
Ja, das stimmt. Und die Mannschaft hat ja dann auch ganz gut losgelegt und sich relativ schnell erste Chancen erspielt. Und der Wille war zu erkennen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Mussten dann einmal, waren dann einmal mit Fortuna sozusagen im Bunde, als nach einem eigenen Standard der Konter da lief und die Stuttgarter völlig frei vor Upphoff auftauchten. Aber insgesamt hat Hansa ja die erste Halbzeit dominiert und ist dann durch den Elfmeter auch verdient in Führung gegangen durch Adrien Lebeau. Aber leider kam es in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen anders.
Das stimmt. Die Stuttgarter haben so ein bisschen umgestellt und haben dann das Spiel sozusagen auf eine Seite gezogen. Und Hansa hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich da wieder so richtig eingefunden haben, das ein bisschen gestellt haben. Ja, und die Stuttgarter, die jungen Stuttgarter, muss man ja wirklich sagen, das Durchschnittsalter war, glaube ich, 20,6 Jahre oder so an diesem Spieltag. Die haben das dann eiskalt bestraft und die Chance verwertet, reingemacht und sich dann natürlich zu Recht auch feiern lassen. Dieser Punkt war für die sicherlich auch nicht so klar im Vorhinein, wenn man überlegt hat, da waren auch einige Spieler mit im Trainingslager bei den Profis, die zu der Zeit ja irgendwo unterwegs waren in der Weite der Welt. Also da haben tatsächlich dann auch noch ein paar gefehlt bei der Reserve. Wobei man ja sagen muss, im Endeffekt, Hansa hat sich ja wirklich enorm viele Chancen erspielt. Das Problem war, ich glaube, wie oft sind wir da frei, oder wir, die Spieler da frei aufs Tor zugelaufen?
Ja, 3 oder 4 Mal auf alle Fälle. Adrien Lebeau 2-mal, Luis Köster 1-mal und 1-mal war es ja quasi eine Doppelchance. Erst Lebeau und dann Kurt Jonsson, der dann zu lange gezögert hat und dann, ja, vielleicht hätte er dann auch einen Elfer kriegen können, bekommt er aber eben nicht. Ich habe mit dem Schiedsrichterbeobachter gesprochen dann direkt nach der Szene auf der Tribüne. Der meinte, kann man geben, muss man nicht geben. Und bei der Linie, die er hatte, der Schiedsrichter, konnte man das laufen lassen. Ich habe ehrlicherweise keine Bilder gesehen. Die wurden dann leider beim Magenta Sport in der Zusammenfassung nicht gezeigt. Kann das also nur von der Tribüne beurteilen. Aber ist auch egal. Auch Bernd Hollerbach meinte ja, der Schiedsrichter sei da jetzt nicht schuld am Punktverlust. Hansa hatte genug Möglichkeiten, hat die nicht genutzt. Und was leider dann auch sich wiederholt hat und auch ärgerlich ist, dass beide Gegentore, die Hansa jetzt hinnehmen musste, fielen halt in Phasen, in der die Mannschaft recht passiv war, ein bisschen tiefer stand und eher abwartend agiert hat. Und wenn sie halt raufgegangen sind, dann haben sie eigentlich nichts zugelassen. Haben ja auch in Wiesbaden jetzt gut verteidigt. Und dann gibt es halt einmal so eine Phase, wo sie tief stehen und dann macht da Alexander Rossiper leider den Stellungsfehler, weil er seine Position verlässt und vor der Abwehr sozusagen kreuzt und in seinen Rücken wird der Pass dann gespielt. Also ärgerlich, wie dann auch die Gegentore entstehen.
Du hast es ja jetzt schon angesprochen, du hast ja quasi schon den Schwapp rüber gemacht zum Wiesbaden-Spiel. Da haben sie ja dann leider verloren mit 0-1, kann man ja sagen. Auch aus meiner Sicht, du hast es schon gut gesagt, da gab es wieder so eine passive Phase. Aber im Endeffekt würde ich jetzt nicht sagen, dass Hansa in dem Spiel die schlechtere Mannschaft war.
Das sehe ich auch so und denke, das haben auch die Beobachter so eingeschätzt. Bernd Hollerbach haben wir nach dem Spiel gesprochen, mit Amir Chabotadeh haben wir auch gesprochen. Und ich habe das Zitat mal rausgenommen. Wir spielen ja auch noch ein paar Zitate ein, aber ich würde vielleicht das mal vorwegnehmen. Der sagt halt, beide Auftritte waren absolut in Ordnung. Wir hatten in beiden Spielen viele Torchancen, haben insgesamt nicht viel zugelassen. Und das ist erstmal positiv. Das ist sicherlich auch so. Und trotzdem ist es dann eben, bleibt Fußball halt ein Ergebnisspiel. Und du hast halt einen Punkt aus 2 Spielen. Euphorie entsteht so nicht. Selbstvertrauen auch nicht. Und das wäre natürlich wichtig, als Absteiger und mit so einer neu formierten Mannschaft, dass man da ja schleunigst auch ergebnistechnisch in die Spur kommt.
Ja, genau, in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wiesbaden hat Hollerbach auch nochmal betont, das, was wir auch schon in der letzten Saison ein bisschen bemängelt haben, dass Hansa zu wenig gelaufen ist oder bei den Laufdaten nicht gut aussah. Das war eben so nicht in dem Auftaktspiel gegen Stuttgart. Da hat Hansa, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, die meisten Sprints hingelegt aus der dritten Liga am ersten Spieltag. Und auch von der Laufdistanz waren sie auf jeden Fall im oberen Drittel mit dabei, was ja immer quasi aus unseren Beobachtungen dafür spricht, wer viel läuft, gewinnt auch viel, kann man ja vielleicht grob so sagen. Das hat eigentlich soweit alles gepasst. Wie gesagt, das ist dann diese fehlende Chancenverwertung. Und gerade im Wiesbaden-Spiel, wenn man überlegt, da gab es ja dann auch die ein oder andere Chance. Gut, da gab es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Pech. Das eine krumme Ding von Nils Frühling, da wo der Torwart, der Wiesbadener Keeper Striezel, völlig übermotiviert rausläuft, sich total verschätzt. Frühling reagiert gut, spielt einen langen Ball, der knallt leider an den Innenpfosten und springt dann raus. Und gerade auch noch so, dass Tim Krohn, das junge Sturmtalent in der Mitte, da nicht an den Ball kommt. Und auch sonst, Nils Frühling lässt dann noch eine Chance liegen. Auch Nico Neidhardt hat 2 gute Chancen, einmal in der ersten, einmal in der zweiten Halbzeit. die dann eben nicht im Tor zappeln. Und was der Sportchef Amisha Bouzadeh zu dem Spiel sagt, das haben wir für euch mal ja quasi aus der Mixzone rausgefiltert hier. Das spielen wir gleich mal ab. Unser Kollege Stefan Ehlers, der war nämlich in Wiesbaden vor Ort und hat mit dem Sportchef gesprochen.
Ja, was ist das Verdikt am Ende? So die Enttäuschung, dass nach dem zweiten, dass man hier nichts mitgenommen hat, oder der Optimismus, dass wieder eine ansprechende Leistung war, und Hansa nicht die schlechtere Mannschaft war?
Ja, ich glaube schon so ein bisschen enttäuschend. Die Jungs hätten sich wieder mehr verdient gehabt. Ich glaube, wir haben 2, 3, vielleicht 4 Hochkaräter. So einmal verteidigen wir nicht gut in 90 Minuten. Das ist natürlich gleich bestraft wird, das ist ein bisschen bitter. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder Kräfte sammeln und ja, bald in später.
Dann mit Daniel noch drüber gesprochen, wie wichtig ist das, dass eine neu formierte Mannschaft so in der Findungsphase auch das mal belohnt wird, der Aufwand, ne?
Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Wir haben ja schon, nicht jetzt, nicht letzte Woche, wir haben es ja in der Sommerpause betont gehabt, dass wir einen riesen Umbruch haben. Und dass das auch Zeit braucht, dass es am Anfang holprig werden kann. Ich glaube, beide Auftritte waren absolut in Ordnung, dass sie sich nicht gelohnt haben. Ich glaube, auch in beiden Spielen, wenn man jetzt das zusammenzählt, dass wir viele Torchancen hatten, das ist erstmal positiv, und auch in beiden Spielen eigentlich auch nicht viel zugelassen haben. Dass du natürlich da jetzt mit leeren Händen nach Hause fährst, ist enttäuschend, aber da müssen wir jetzt am Ball bleiben.
Genau, Amisha Bouzadeh sagt, das ist sehr bitter, so zu verlieren. Und wenn du halt eben mehr Spielanteile hast, mehr Chancen hast und insgesamt irgendwie die bessere Mannschaft bist, gefühlt, und verlierst dann trotzdem. Aber das ist halt Fußball, auch wenn es abgedroschen klingt, da geht das eben. Ein Tor kann entscheiden, anders als im Basketball oder Handball, Volleyball, wo ständig Punkte erzielt werden. Und umso wichtiger, und da sind wir fast beim nächsten Thema, ist eben die Suche nach einem Stürmer. Aber bevor wir dazu kommen, gab es ja noch die überraschende Torwartentscheidung. Ich glaube, da kannst du sogar mehr zu sagen, Ben, als ich.
Ja, wir waren alle erstmal überrascht am Donnerstag vor der Partie gegen Wiesbaden bei der Pressekonferenz. Da wird ja am Anfang dann immer gesagt vom Coach, wer ausfällt für die nächste Partie, wer vielleicht wieder zurückkehrt in den Kader, wer wieder fit ist. Und ja, da kam er ja dann gleich mal mit einer Krachermeldung um die Ecke, dass sich der Keeper Benjamin Opoff verletzt hat. Und da haben natürlich sich auch erstmal alle im Raum so ein bisschen angeguckt, die Pressevertreter, die vor Ort waren, weil es ja dann doch eine Überraschung ist. Eigentlich geht man zur PK und das wird dann so runtergerattert und es ist ein Termin, den nimmt man wahr, und dann geht man wieder zurück und schreibt das auf, und dann kam auf einmal so eine Überraschung, sag ich mal. Ja, Opi hat sich verletzt im Training, ist wohl aus seinem Tor rausgelaufen, hat sich angeboten als Anspielstation, wollte den Ball weiterspielen und hat sich dann an den Oberschenkel gefasst. Da hat es, ja, gezogen. Am Ende ist es ein Muskelfaserriss. Der fällt jetzt halt erstmal so um die 4 Wochen aus. Und dann war natürlich die Frage da, die viele beschäftigt hat: Oh, wer kriegt jetzt den Platz im Tor? Hansa hat ja mit Max Hagemoser schon von Anfang an einen Keeper dabei gehabt, der als Nummer 2 gehandelt wurde. Dann gab es ja aber noch die Nachverpflichtung von Philipp Klevin. Und wenn man so auf die Bilanz von Klevin guckt, ist es ja auch ein Torwart, der schon viel Erfahrung mitbringt.
Das stimmt, das ist sogar der Rekordtorhüter in der dritten Liga, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe. Und eigentlich hatten wir jedenfalls damit gerechnet, dass dann Philipp Klevin ins Tor rückt anstelle von Benjamin Opoff. Und ich persönlich zumindest war dann sehr überrascht, dass es dann doch Max wurde. Auch wenn es mich natürlich freut als ehemaligen Hansa-Jugendtrainer, dass dann ein Junge da aus dem eigenen Nachwuchs und der dazu auch aus Güstrow kommt, wo ich aktuell wirke. Ja, aber es war auf alle Fälle sehr überraschend für mich.
Wo wir gerade bei Max Hagemoser sind und du das hier gerade so ansprichst mit Junge aus dem eigenen Nachwuchs, Güstrower. Ich möchte nochmal dazu sagen, in meiner glorreichen Amateurfußballkarriere, ich erinnere mich noch genau, C-Jugend, erster Spieltag, erstes Mal Großfeld, ich, der ja eigentlich im Tor stehe, hatte mir die Mittelhand gebrochen und durfte mal als Feldspieler aushelfen, naja, solange die Puste gereicht hat, sag ich mal. Und dann wurde ich die letzten 10 Minuten eingewechselt und genau Max Hagemoser hat sich da einen, ja, ziemlichen Patzer geleistet, hat mir den Ball quasi in den Fuß gespielt, und da habe ich doch mal als 14-jähriger, eiskalter Torjäger einfach eingenetzt. Das sind so meine Verbindungen mit Max Hagemoser. Und heute, ja, sitze ich auf der Tribüne oder auf der Couch und Max steht da im Tor in der dritten Liga, hat sein Profidebüt gegeben. Das sind dann doch Unterschiede, wo ich mir denke, ja, meine Herren. Aber man muss sagen, aus meiner Sicht, auch wenn er jetzt unerfahren ist im Gegensatz zu Philipp Klewin, fand ich, hat er das doch ganz ordentlich gemacht.
Ja, hat er viel Lob bekommen von den Verantwortlichen, vom Trainer. Auch Rossi hat ihn gelobt und meinte, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat für sein erstes Profispiel. Keine nennenswerten Schnitzer. Beim Gegentor war er machtlos und ansonsten hat er halt Ruhe ausgestrahlt und das ordentlich gemacht. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also der Trainer hat ja nicht gesagt, ob das jetzt eine Dauervertretung ist oder ob das jetzt für das eine Spiel war. Vielleicht ist jetzt auch eine Sonderregelung im Pokal oder sowas, die eh im Vorhinein schon besprochen wurde. Also ich bin gespannt und hoffe, dass er sich einen ähnlichen Patzer wie gegen dich nicht nochmal leistet.
Ja, da drücke ich ihm jetzt natürlich auch die Daumen. Ich kann das schon verstehen, dass wenn ich davor stehe, die Leute ein bisschen unruhig werden. Da kann dann schon mal sowas passieren. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also wie gesagt, auch aus meiner Sicht hat Max Hagemoser es ordentlich gemacht. Und für mich war es auch sehr überraschend, dass er den Vorzug vor Philipp Klewin erhalten hat. Wobei man ja auch sagen muss, Philipp Klewin ist jetzt zwar erfahren, aber der ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Der müsste 30, 31 sein. Ist ja eigentlich ein Top-Torwart-Alter.
Ja, definitiv. Philipp ist 30 und ja, bringt eben, wie schon erwähnt, ganz viel Erfahrung mit. Und hat er auch den Anspruch, dass er möglichst bald die Nummer 1 ist. Von daher, wie gesagt, war das sehr überraschend. So überraschend, wie zunächst seine Verpflichtung war, weil vor der Saison hieß es ja, dass Max Hagemoser die Nummer 2 ist. Und dann kommt da so jemand, der, wie erwähnt, den Anspruch hat, irgendwann die 1 zu sein. Und jetzt ist es dann wieder in die umgekehrte Richtung die Überraschung gewesen. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie der Trainer in den nächsten Wochen entscheiden wird, solange Benjamin Upphoff fehlt.
Ja, wo wir gerade mit Philipp Klewin die Erfahrung angesprochen haben, schauen wir da jetzt mal ein bisschen hin, wo uns die Erfahrung ja, sag ich mal, so ein bisschen fehlt. In den ersten beiden Spielen durfte von Anfang an Tim Krohn, der 18-jährige Nachwuchsstürmer aus dem eigenen Nachwuchs, von Beginn an starten, hat auch sein Profidebüt gegeben im Spiel gegen Stuttgart, hat das aus meiner Sicht auch ganz ordentlich gemacht. Aber das ist natürlich die große Problemstelle schlechthin im Kader des FC Hansa.
Ja, das hört sich jetzt fast an, als sei Max, Tim die große Problemstelle. Tim ist natürlich nicht das Problem, ist im Gegenteil. Über den freuen sich oder für ihn freuen sich alle. Ein Junge aus der Region, aus Neukloster. Sein Papa ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Trainer beim VfL Blau-Weiß-Neukloster. Und der hat schon in der Jugend immer mal wieder sehr auf sich aufmerksam gemacht und durfte dann eben schon früher eine Altersklasse höher spielen. So war es ja quasi im letzten Jahr auch, als er als A-Jugendlicher dann in der zweiten Mannschaft schon gespielt hat und in 17 Spielen da auch schon 3 Tore erzielt hat in der Regionalliga. Und jetzt hat er halt die Chance bekommen, wie einige andere ja auch, aufgrund der vielen Abgänge, sich in der Vorbereitung zu beweisen. Er hat das sehr gut gemacht, hat der Trainer mehrfach ihn hervorgehoben, gelobt und auch Mitspieler. Und ja, die Belohnung waren halt ja, die beiden Startelf-Einsätze jetzt. Aber es ist halt so eine Mischung aus Belohnung und aus der Not heraus geboren.
Ja, das glaube ich, das trifft es ganz gut. Ich habe wirklich mitgefiebert im ersten Spiel gegen Stuttgart. Da gab es ja auch diese Situation gleich zu Beginn der Partie. Da hat Tim Krohn den Ball bekommen, war ja auch so eine, ja, ich würde mal schätzen, halbhohe Reingabe. Kommt an den Ball und bringt den Ball auch aufs Tor. Und aber er klatscht leider gegen die Latte. Das war natürlich der Traumstart schlechthin gewesen. Und auch gegen Wiesbaden hat man gesehen, ja, der ist zwar jung, hat vielleicht auch noch nicht so die Robustheit, noch nicht so den Körper, aber es kann auch so ein kleiner Stinkstiefel vielleicht sein. Hat er ein, zwei Mal, glaube ich, nachgesetzt und gezeigt, hey, ich bin zwar jung, aber ich habe es trotzdem drauf, ich will hier was zeigen, ich lasse mich hier nicht wegschubsen. Das macht natürlich Mut, das macht Hoffnung, das kommt bei den Fans gut an. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass also nicht nur wir beiden Experten hier aus dem Ohrensessel im OZ-Haus, sondern auch alle anderen sind sich einig, dass Hansa da nochmal nachbessern muss auf der Position.
Auf alle Fälle. Also Tim macht sich halt keine Platte so. Der spielt halt unbekümmert. mit seinen 18 Jahren, wird im Oktober ja erst 19. Und ich glaube, der wäre eigentlich so der ideale Joker oder vielleicht auch mal eben reinhauen und dann aber eben, also man kann halt nicht erwarten, dass der die Kohlen aus dem Feuer holt. Das sagt der Trainer auch und das ist, denke ich, auch so. In der funktionierenden Mannschaft, da kann man immer so junge Talente einbauen und da können die an der Aufgabe wachsen. Aber man kann eben nicht erwarten, dass ein 18-Jähriger vorangeht und das ist auch nicht die Erwartung, weder vom Trainer noch von den Fans. Es hätte halt ein Traumstart sein können, ne, mit diesem, wenn dieser Lattenschuss da reingegangen wäre, war nach einer Flanke von Kevin Schumacher von der linken Seite und dann hat Tim das ja sehr artistisch fast gelöst, das sah ja schon eher nach Zirkus aus als nach Fußball, aber leider wurde er eben nicht belohnt und ja, das Problem ist eigentlich, dass Sven Gudjonsson nämlich die Erwartung erfüllt und die Rolle einnimmt, die sicherlich für ihn vorgesehen war und ist, oder die Frage ist, ob das noch ist. Das ist vielleicht eigentlich fast schon der größte Diskussionspunkt. Also was macht man mit so jemandem, der einem das Gefühl gibt, nicht die hundertprozentige Bereitschaft mitzubringen, sich in den Fitnesszustand zu bringen, sich so zu integrieren, indem man zum Beispiel auch die Sprache eben lernt, um der Mannschaft helfen zu können. Das sagen die Trainer und der Sportdirektor auch nicht so deutlich, wie ich das jetzt gerade tue. Aber durch die Blume hat ja Bernd Hollerbach schon mehrfach angedeutet, dass der Fitnesszustand und die Leistungsbereitschaft nicht so da ist.
Ja, Sven war ja in der Vorbereitung auch, sag ich mal, lange raus. Ist ja sowieso eher angeschlagen gestartet, konnte dann im Testspiel gegen Randers FC wieder Minuten sammeln, musste dann aber doch wieder verletzt ausgewechselt werden, ist da umgeknickt und war ja dann auch während des Trainingslagers erstmal lange raus, hat sich dann zurückgekämpft und konnte wieder mit der Mannschaft trainieren. Ich habe ja dann auch mit ihm gesprochen im Teamhotel in Neuruppin und da sagt er eigentlich, dass er sich ganz gut fitnesstechnisch sieht, dass er natürlich noch braucht. Macht aber auch aufmerksam, dass er eben jetzt Deutsch lernt, noch mehr, noch intensiver über Internet, dass ihm das trotzdem sehr schwer fällt. Man kann es ihm ja auch nicht verübeln. Deutsch ist, glaube ich, eine enorm schwierige Sprache zu sprechen, zu lernen, alles drum und dran. Das also größten Respekt, so nicht. Aber ja, es fehlt einfach so diese Spritzigkeit, dieser Wille bei ihm, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Vor der Partie hat, also in Wiesbaden, hat Coach Hollerbach ihn so ein bisschen ja ins Licht gerückt, hat gesagt, er macht Fortschritte, wir hoffen, dass er bald bei voller Power ist. Und nach dem Wiesbaden-Spiel hat sich's dann aber wieder ganz anders angehört.
Ja, also ich bin da immer für klare Worte und auch wenn das denn kritisch ist oder Kritik ist, die muss man halt auch den Leuten ehrlich ins Gesicht sagen. Ich denke, das macht der Trainer auch. Aber so drumherum wird dann halt vielleicht, keine Ahnung, uns Medienvertretern oder eben den Fans wird dann halt nicht immer die ganze Wahrheit gesagt. Und mein Gefühl ist, dass der eben nicht die volle Bereitschaft zeigt. Also Deutsch, definitiv ist Deutsch eine schwere Sprache. Das wissen wir ja zu Genüge. Wir beschäftigen uns täglich damit. Aber dann kann man es trotzdem schaffen, auf dem Platz mit den Mitspielern Fußballdeutsch zu sprechen. Und selbst da hapert es halt noch. Und dann reicht das aus meiner Sicht halt nicht. Und umso wichtiger ist es, dass da halt mindestens ein neuer Stürmer noch kommt. Es sollen ja aber eher zwei werden, wie sowohl Amir Chapuzadeh als auch Chef-Scout Thomas Fink ja schon mehrfach gesagt haben. Und es gibt einige Kandidaten.
Das ist richtig. Und die Kandidaten, die hast du ja in den letzten Tagen auch mal ein bisschen genauer beleuchtet, wenn man es so nennen kann. Du hast ein paar Infos rausgesucht und du weißt ja auch, wo ja der FC Hansa so ein bisschen scoutet, wo er seine Augen hat. Und ich glaube, da sind zwei Namen, die besonders kursieren.
Ja, also wir haben ja in den letzten Wochen, ich würde fast sagen beinahe täglich, aber vielleicht eher wöchentlich, neue Namen gelesen, gehört, die dann in irgendwelchen Foren auftauchten oder durch andere Medien in die Welt getragen wurden, sozusagen. Und wir versuchen dann natürlich immer Statements uns einzuholen, haben im Trainingslager mit Amir Chapuzadeh gesprochen, über Julian Kanya zum Beispiel. Haben auch Dominik Martinovic nachgefragt, sozusagen, wie was da dran ist an dem Interesse. Und ja, lesen natürlich auch andere Medien und sobald da ein Name auftaucht, rufe ich dann die Kollegen an, die ich aus meiner Kickerzeit noch kenne, wo wir ja eigentlich dann in alle Richtungen vernetzt sind. Und es ist dann halt ganz verrückt, so wie, wie das Fußballgeschäft eben ist. Da habe ich dann in Bielefeld und in Dresden zum Beispiel angerufen. Und da hieß es, das Interesse an Julian Kanja bestehe nicht mehr. Das war im Winter und sei aktuell kein Thema mehr, weil Dresden habe schon Stürmer. Und dann liest man halt kurz vor keine Ahnung, wenigen Tagen, liest man dann, wie sich die Dresdner darüber aufregen. Er hätte doch schon in Dresden zugesagt und nun ist er aber in Bielefeld gelandet. Also Fußball, das Fußballgeschäft ist eben verrückt und so ist schon mal ein Name von der Liste gestrichen mit Julian Kanja.
Ja, es wurde ja auch spekuliert, dass es bereits Gespräche gab und der Transfer kurz vor Abschluss war hier in Rostock. Da gab es dann wohl aber Komplikationen. Ähnlich soll es auch in Dresden der Fall gewesen sein. Und am Ende ist er in Bielefeld gelandet, auch in der dritten Liga beim Ligakonkurrenten. Ich habe jetzt aber auch schon gesehen auf den sozialen Plattformen, dass viele Fans gesagt haben, nach diesen ganzen Schlagzeilen rund um diesen jungen Spieler, bloß gut, dass er vielleicht jetzt doch nicht bei uns gelaufen ist, also zu uns gekommen ist. Das hätte vielleicht zu viel Wirbel gebracht oder sowas. Das ist alles zu viel Trubel, glaube ich, um diesen jungen Spieler. Das könnte auch aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz so fördernd für ihn sein. Jetzt sind ja zwei neue Namen aufgetaucht auch in den jüngsten Tagen.
Ja, das stimmt. Ich würde vielleicht erstmal da, wo wir Klarheit haben, die einfach nochmal erwähnen, die Jungs, also Dominik Martinovic habe ich eben schon genannt, über den haben wir ja letztes Mal auch gesprochen mit unserem Gast Alexander Rossipal, der ihn noch aus Mannheimer Zeiten kannte oder kennt. Und der ist auf alle Fälle auch von der Liste, weil er sich Slaven Belupo in Kroatien angeschlossen hat. Und genauso aus dem Rennen ist Elias Löder, der hier gehandelt wurde, der allerdings nach meinen Informationen auch nie ein Kandidat war, weil er einfach nicht das Profil erfüllt, er ist schon zu alt, erfüllt nicht mehr die U23-Regel, hat sich eben noch nicht über die Regionalliga hinaus beweisen können.
Und er ist ja jetzt auch verletzt.
Und jetzt ist er eben raus, weil er genau verletzt ist, hat sich ein Knöchelbruch zugezogen, hier vergangenes Wochenende in Greifswald und wird halt monatelang fehlen und ja, ist definitiv kein Kandidat mehr. Und ja, trotzdem gibt es eben noch einige Namen, über die wir teilweise schon geschrieben haben und wo wir uns erkundigt haben. Ja, und die neuesten sind eben Vegard Erlin von Tromsø IL, ich hoffe, ich spreche das richtig aus Norwegen. Und Albin Berisha, ein Kosovare, der aktuell in Rumänien spielt.
Da fragt man sich natürlich immer, wo werden diese Namen und diese Spieler ausgegraben? Das sind ja jetzt nun, ist ja jetzt hier nicht um die Ecke auf dem nächsten Platz, sondern da muss ja das Scouting auch tiefe Fühle haben, tiefe, weitgehend ja ausgestreckt sein.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das gehört halt dazu im modernen Profifußball, dass man da überall Drähte hat und bei Hansa ist das so ein bisschen aufgeteilt. Also ich meine, letztlich ist es in jedem Verein aufgeteilt, aber bei Hansa wird sicherlich Thomas Fink als neuer Chef-Scout, der zuvor für Schalke und den FC Ingolstadt in verschiedenen Positionen, also in Ingolstadt verschiedene Positionen und für Schalke als Scout eben gearbeitet hat. Und der hat ganz viel in Skandinavien zu tun gehabt, Dänemark, Schweden und Norwegen eben, hat da ein gutes Netzwerk und hat da viele Spiele beobachtet, war zu Champions-League-Spielen in Kopenhagen und hat sich eben auch Erstligaspiele in diesen Ländern angeguckt. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass der Vegard Erlin von Thomas gescoutet wurde. Und der Albin Berisha, wie gesagt, spielt jetzt aktuell in Rumänien.
23 Jahre, glaube ich.
Genau.
Berisha.
Genau. Meine Vermutung ist, dass das vielleicht sogar über den Trainer entstanden ist. Der hat ja auch den Tomislav aus der Ecke da geholt, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne.
Tomislav Stepic, muss man dazu sagen, den neuen Athletiktrainer des FC Hansa.
Genau. Und ja, aber ganz genau wissen wir das natürlich nicht im Einzelnen, ne, wo dann die Erstkontakte herkommen. Hansa hat sich das, wie gesagt, jedenfalls aufgeteilt. Bernd Hollerbach ist da auch ganz gut vernetzt noch in Belgien und in den Niederlanden. Aus seiner Zeit, in der er da gearbeitet hat. Ich weiß, dass Amir gut verknüpft ist, auch in Österreich und in der Schweiz. Und da gibt es ja auch noch einen Spieler, der da auf dem Zettel steht mit Luca Reischl. Nach meinen Informationen hat Hansa mit dem Spieler auch Kontakt gehabt und mit dem Verein. Allerdings ist die Ablösesumme zu hoch, die der FC Liefering da fordert. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da dann doch noch eine Lösung. Ja, also das Julian kann ja Beispiel, hat ja gezeigt, wie sich das auch alles drehen kann und wie schnell sich Dinge ergeben, aber auch erledigen können. Und Luca Reischl hat einen Vertrag bis 2026. Könnte also dementsprechend auch geliehen werden. Vielleicht wäre das eine Option, um eben die hohe Transfersumme eben zu umgehen. Ja, es bleibt auf alle Fälle spannend. Das neueste Gerücht ist ja der Albin Berisha. Ist vielleicht auch tatsächlich die größte Wahrscheinlichkeit, dass der kommt, weil so wie mehrere Medien mittlerweile ja in Rumänien berichtet haben, soll also sein Verein finanzielle Probleme haben und Transfererlöse benötigen. Und wenn man die Bilanz liest, 54 Erstligaspiele im Kosovo mit 14 Toren und 2 Vorlagen, 17 Erstligaspiele in Rumänien mit vier Toren und einer Vorlage. Und das könnte halt passen, ne? Bei dem Marktwert 350.000 und angeblich geforderte Ablöse von 250.000. Ich glaube, das ist so der Rahmen, der bei Hansa so ungefähr die Höchstgrenze ist. Also, dass sie nicht 400.000 Euro für einen Spieler ausgeben, das weiß ich aus Vereinskreisen, wie das bei Vegard Erlin angeblich der Fall gewesen sein soll. Aber dieser Informant oder diese Informanten haben mir auch gesagt, dass diese Ablöse nicht stimmt, diese Ablöseforderung des norwegischen Erstligisten.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da draußen einige von euch sich in den Mitgliederbereich bei Hansa eingeloggt haben und stetig aktualisieren und hoffen, wann ist es denn nun endlich soweit, wann kommt die Info, wann kommt der Stürmer. Wir selbst kriegen ja auch Anrufe von Fans oder Mails, die es nicht abwarten können, die uns immer schreiben und fragen, hey, wie sieht's aus, da muss doch was passieren, wisst ihr nicht was. Aber was Amir Shahbazadeh zu dieser, ja, zu dem ganzen Stürmerkarussell, zur Stürmersuche sagt, das haben wir nochmal erfragt. Klar ist, die Arbeit ist auf Hochtouren. Und in Wiesbaden in der Mixed Zone hat er Folgendes dazu gesagt.
Also, wir haben es ja betont und auch gesagt gehabt, dass wir mit Hochdruck an dieser Position arbeiten, seitdem wir jetzt hier begonnen haben. Und bin auch zuversichtlich, dass wir da auch was auf die Beine stellen werden. Nur man kann halt nichts erzwingen. Der Markt war jetzt lange träge, auch wenn man die letzten Stürmertransfers in der Liga dann auch sieht. Von daher kann ich die Fans absolut auch verstehen. Wie gesagt, arbeiten mit Hochdruck dran und werden auch sicherlich den einen oder anderen Spieler verpflichten, der uns dann auch weiterhilft.
Wer weiß, und vielleicht ist ja auch schon der neue Stürmer schlechthin am Wochenende dabei im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC. Dort trifft der FC Hansa ja in der ersten Runde auf den Zweitligisten. In der letzten Saison standen sich beide Teams noch in der Liga gegenüber. Jetzt also Drittligist gegen Zweitligist. Ein heißes Duell.
Ja, auf alle Fälle. Da gab es schon das eine oder andere Spiel in verschiedenen Wettbewerben. Und zuletzt, hast du eben schon gesagt, gab es im April eine deutliche Niederlage für Hansa in Berlin und war so ein bisschen vielleicht auch der Anfang vom Ende dann in der zweiten Liga, bis es dann zum Abstieg kam, weil beim 0-4, da ging nicht so wirklich was nach vorne und Hansa hätte durchaus auch noch mehr als die 4 Gegentore einstecken können dort.
Das stimmt, ich war da ja ausnahmsweise mal nicht dienstlich im Stadion, sondern mit meinen Kumpels. Das war natürlich gigantisch, was da für ein Fan-Anlauf war von den Rostockern. Aber allgemein, wo ich schon sage, es ist ein heißes Duell. Also 2017-18 standen sich beide Teams das letzte Mal im DFB-Pokal gegenüber. Hertha hat 2-0 gewonnen, aber erst durch späte Tore. Von Mitchell Weiser hat das, glaube ich, gemacht, genau in der 86. und in der Nachspielzeit hat Vedat Ibisevic dann endgültig den Deckel drauf gemacht. Und wie gesagt, wo ich schon heiße Duelle sage, gerade eben diese Pokalpartie wurde in der zweiten Halbzeit zweimal wegen massiv Bürotechnik in beiden Fanlagern unterbrochen. Und auch in den letzten Duellen hat es ja öfter mal geraucht aus dem Block. Also da sind viele Emotionen dabei, auch auf den Rängen, auf den Tribünen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch im kommenden Duell es wieder ein paar Unterbrechungen geben könnte.
Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt, aber auf alle Fälle hast du absolut recht, dass es viele Emotionen in diesem Spiel gab oder gibt. Und ja, das ist das dritte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal und die vorherige Partie war sogar noch enger, das war liegt schon lange zurück. Das war im Oktober 2003, als Hansa erst nach Elfmeterschießen verloren hat mit 5:6. Damals auch ein total spannendes Spiel, ging in die Verlängerung, dann ging Hansa in Führung durch Markus Lanz und erst eine Minute vor Abpfiff der Verlängerung musste Hansa den Ausgleich hinnehmen und dann eben leider im Elfmeterschießen zu verlieren. Ja, vielleicht klappt es ja, wie heißt es so schön, alle guten Dinge sind drei, vielleicht klappt es im dritten Anlauf und auch am liebsten ohne rauchende Tribünen.
Oktober 2003, da war ich 2 Jahre alt. Wahnsinn, wie lange das schon her ist. Klar ist aber, dass es diesmal sicherlich ein ganz anderes Match wird. Wir sind noch so ein bisschen beim Stand der Dinge. Wahrscheinlich, dass sich der FCH erst noch ein bisschen weiter einspielen muss, noch weiter finden muss. Es gab ja nun einen riesengroßen Umbruch im Team. Und das sagt auch Damian Rosbach, der ja so ein bisschen als Abwehrchef beim FC Hansa da agiert. Wir haben auch mit ihm nach dem Spiel, oder eher gesagt, unser Kollege Stefan Ehlers hat mit ihm nach dem Spiel in Wiesbaden gesprochen. Und er sagt es mal so ein bisschen aus seiner Sicht, wie sich die Mannschaft noch einfinden muss und was er für ein Gefühl hat bei der neuen Truppe.
Immer, natürlich. Natürlich kannst du nicht mehr, wenn du von Woche zu Woche keinen Sieg holst, nicht mehr dann sagen, es geht weiter. Natürlich sind Erfolgserlebnisse auch wichtig. Und die werden wir uns auch erspielen. Da bin ich mir zu 100% sicher, wenn wir genauso weiterspielen wie in den ersten 2 Spielen. Das wird zwangsläufig, wenn das gut auch wieder einen Sieg dabei ranspringen. Aber müssen wir genauso arbeiten, wie wir es in den Wochen jetzt davor auch gemacht haben. Und ja, gerade auch mannschaftstaktisch und so als Team zusammen, das ist schon echt gut dafür, dass wir so viele Abgänge und Zugänge hatten, einen kompletten Umbruch. Und da muss man einfach weiter dran arbeiten. Auch wenn mal wieder ein Negativerlebnis kommt, dann müssen wir einfach wieder aufstehen und weitermachen.
Ja, die Hertha ist schon ein bisschen eingespielter als Hansa. Da gab es nämlich nicht ganz so viele Veränderungen. Aber ein neuer Trainer mit Christian Fjell, der vom 1. FC Nürnberg kam. Und vielleicht als wichtigste Verpflichtung ein neuer Sechser mit Diego Demme, der eben vor der Abwehr spielt im 4-3-3-System. Und was vielleicht gut ist für Hansa, dass Fabian Reese ausfällt, der aufgrund einer Fuß-OP zuletzt noch an Krücken ging. Und mehrere Wochen auch noch fehlen wird. Der war nämlich ganz entscheidend in dem Spiel im April, als Hansa mit 0:4 in Berlin unterlag. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass da was geht, weil vielleicht Reese fehlt und Hansa ja sich diesmal belohnt und die Chance besser nutzt?
Ja, meine Hoffnung ist immer groß. Gerade so im Pokal, jetzt diese typische Phrase, im Pokal ist alles möglich. Das glaube ich nämlich auch, dass ich habe so einen kleinen Hoffnungsschimmer, auch gerade wenn man auf die beiden bisherigen Spiele der Berliner guckt, die sind ja ähnlich gestartet wie der FC Hansa, die haben zum Auftakt 2:1 gegen Paderborn verloren, zuletzt gab es ein 1:1 im Topspiel gegen den HSV, das heißt gleiche Punktausbeute, sind natürlich andere Gegner, gar keine Frage, aber ich habe da so ein bisschen Hoffnung und ich könnte mir das gut vorstellen, wenn ich mich zurück erinnere zum Beispiel an die DFB-Pokalspiele gegen den VfB Stuttgart. Da hat sich der FC Hansa durchsetzen können. Es gab immer enge Duelle. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Favoritenärgern, von dem man sprechen kann, das steht Hansa. Und Hansa hat auch die Typen so wie Rossi oder also Damian Rosbach oder Franz Pfanne, die da gut was auf dem Platz richten können gegen so einen höherklassigen Gegner, in Anführungsstriche. Man stand sich ja zwar letzte Saison gegenüber, aber ist ja doch ein anderer Schnack. Und ich glaube, das könnte was werden.
Ich bin gespannt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, dass Hertha einfach zu viel Qualität eigentlich hat und wahrscheinlich, keine Ahnung, 99 von 100 Spielen gegen Hansa gewinnen würde. Aber wie du sagst, es ist halt DFB-Pokal. Es zählt halt nur dieses eine Spiel. Und wie zu Beginn gesagt, im Fußball ist da dann halt immer alles möglich und wichtig ist, dass Hansa die verbliebenen Raketen bei Hertha, und da gibt es neben Fabian Reese noch einige andere wie Martin Winkler, der da im April Hansa auch schwindelig gespielt hat, diesmal besser aus dem Spiel nehmen kann und einfach insgesamt mutiger und spritziger agiert. Und davon kann man allerdings ja fast schon ausgehen, weil das haben die Spieler unter Bernd Hollerbach jetzt gezeigt, dass Hansa da einen guten Fitnessstand hat und ja, dass sie einfach gewillt sind, gute Ergebnisse zu erzielen. Also von daher, ja, ich bin wie gesagt so ein bisschen hin und her gerissen, wie das Spiel laufen könnte.
Schauen wir mal, was wird aus diesem Match. Wir sind natürlich wieder für euch live im Stadion dabei, begleiten das Ganze mit einem Live-Ticker. Ihr werdet auch nach dem Spiel wieder bunte Stimmen haben. Ich denke, da können sich die Leser zu Hause neben den Zuhörern jetzt hier im Podcast wieder auf ein großes OZ-Programm freuen.
Das wird auf alle Fälle so sein und vielleicht machen wir zum Abschluss noch so einen kleinen Blick in die Historie, in die Pokalhistorie des FC Hansa. Da ist Hansa nämlich zum 31. Mal dabei im DFB-Pokal und das beste Resultat war das Halbfinale 2000. Also Hansa weiß durchaus, wie es Überraschungen schaffen kann und vielleicht ist es ja einfach mal wieder Zeit. Das letzte Mal, dass Hansa ein bisschen weitergekommen ist, war 2021/22, da wirst du dich schon auch noch gut erinnern, unter Jens Hertel, wo dann im Achtelfinale gegen RB Leipzig Schluss war.
Da waren wir beide im Stadion.
Noch unter Corona-Bedingungen. Hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja, wir haben Platz gelassen.
Hansa hat sich ganz, ganz gut verkauft. Und es war im Übrigen das sechste Mal, dass Hansa im Achtelfinale war. Dazu kommt ein Viertelfinale. Und wie gesagt, der Höhepunkt war damals das Halbfinale 2000 in München, als 2-3 verloren wurde, trotz einer richtig geilen Leistung. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern. Du warst noch nicht auf der Welt. Also vielleicht macht das auch irgendwie so ein bisschen Lust und Appetit auf den DFB-Pokal. Und wenn man noch weiter zurückguckt, FDGB-Pokal war Hansa 5-mal im Finale und 1991, ja, letzter Sieger. Liegt auch schon ganz schön lange her, also wäre doch ganz nice, da mal wieder was zu rocken.
Wenn das mal kein Mutmacher ist, wir sind gespannt, ihr hoffentlich da draußen auch. In diesem Sinne, ich freue mich schon, wenn wir das Ganze in der nächsten Folge auswerten. Und ganz wichtig noch, wenn ihr keine Folge verpassen wollt von Nachspielzeit, dann folgt uns doch einfach auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen, wo es eben so Podcasts gibt und erzählt euren Freunden von unserem schmucken Stück hier. Dann wird das sicherlich richtig, richtig cool noch in Zukunft. Wir werden noch viele spannende Gäste hoffentlich bei uns haben. Ich freue mich drauf, Tommy auch. Also bleibt dran und in diesem Sinne sage ich tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
Tschüss in die Runde.